SRF 1. Bis 7.
SRF 1.
Willkommen zum Zwischenhalt am Mikrofon der Joschi Kühne. Der Zwischenhalt heute mit diesen Themen, mit der Frage, was ist geblieben nach dem 600-Jahr-Jubiläum, Bruder Klaus. Und das Tibet-Institut Sirikon wird 50. Wie wichtig ist das Kloster heute noch für die Exil-Tibeterinnen und Tibeter? Und kurz vor der 7. haben wir den Glocken von der römisch-katholischen Kirche in Schönenberg im Kanton Zürich. Der Bruder Klaus Fürli Ranft 2017 sind der Ort im Kanton Obwalden und sein berühmtesten Bewohner gefeiert worden. 600 Jahre Niklas Vaufly. Es war ein Boom, den Ranft letztes Jahr erlebt hat. Dann ist auch das Zentrum Ranft aufgegangen mit Ranft Gespräch, weil man jetzt das Zentrum und seine Arbeit über die Dorfgrenzen raus in die Welt rausbringen und raustragen. Und was es dabei geht, das sagt uns der Beitrag von Deborah Sutter.
Gerade am Eingang zum Dorf Fürli Ranft liegt das Zentrum Ranft. Bis in die Mitte der 2000er Jahre haben da die Dorothea-Schwestern gelebt. Und ganz im Geist von Niklaus von der Flüe haben sie in den 80er Jahren ein Friedensdorf gegründet. Auch heute geht es im Zentrum Ranft noch um Friedensarbeit. Im weiteren Sinn, sagt die Leiterin dieses Hauses, Ursula Bründler.
Das Zentrum Ranft ist ein ganz neues Haus, das ein Begegnungs- und Meditationszentrum ist. Es bietet Raum für Menschen, die in die Stille oder auch in die Entspannung kommen wollen und sich hier letztlich erholen und auftanken können.
Ein Ort also, wo verschiedenste Begegnungen möglich sind und Kurse aus verschiedensten religiösen Traditionen angeboten werden. Da gibt es zum Beispiel Yoga-Kurse, Schwiegeseminar oder christliche Kontemplation. In diesem interreligiösen Geist findet Ende September auch die ersten sogenannten Ranfter-Gespräche statt. Nochmal Ursula Bründler.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man auf dem Weg ist und nach innen geht, nach außen auch entsprechend wirken kann. Und einer unserer Aufträge ist, eine Friedensvermittlungsbotschaft überbringen auf eine freie Art und Weise. Also, dass jedes durch seinen eigenen Weg nachher kann nach außen auch in dieser Tradition letztlich von Bruder Klaus oder Niklaus Vaufly und Dorothea Vaufly etwas weitergeben und bewirken. Es darf also ruhig auch einen gesellschaftspolitischen Akzent haben.
Und der gesellschaftspolitische Akzent von dieser ersten Ausgabe, der liegt auf der Begegnung zwischen Christentum und Islam. Dazu sind Gäste eingeladen, wie zum Beispiel der Peter Kunz. Er ist Ingenieur und Sufi-Scheich. Über seine eigene gelebte Religion sagt er:
Ich habe eigentlich den Weg gewählt, der für meine Vernunft am plausibelsten ist. Und der Bilderwelt, die ich nutze, die aus dem Islam entsteht, fühle ich mich geschützt, fühle ich mich verankert und habe eine gewisse Form, mit der ich das Göttliche ansprechen kann.
Das Göttliche ansprechen, das wollen Glaubende aus allen Traditionen. Der Peter Kunz sagt:
Unter Mystiker verschiedenster Richtung sind wir uns ganz nahe sowieso. Wichtig ist, dass einfach die Begegnung von unterschiedlichen mystischen Richtungen oder auch profan-religiösen Richtungen, dass die sichtbar wird. Und zwar eben bei den Leuten, die vielleicht noch ein bisschen eine einfache Vorstellung haben vom Religiösen.
Aber wie schaffen es so Konferenzen oder Treffen unter Gleichgesinnten dann überhaupt, sich Gehör zu verschaffen? Für den Leiter des Mevlevi-Orden in der Schweiz, der Peter Kunz, ist klar:
Nur durch Medien.
Anders geht es nicht. Und möglicherweise kann da eine Figur wie der Bruder Klaus dabei helfen und die Friedensbotschaft von Flüeli Ranft auch nach seinem Tod noch raus in die Welt tragen.
Der Beitrag von Deborah Sutter. Wer gerne vorbeigehen will, die ersten Ranft-Gespräche gibt es am 21. bis 23. September. Sind öffentlich.
Thank you.
Aber Voulez-vous? Das ist der Zwischenhalt auf SRF 1, 23 Minuten vor der 7. Seit 50 Jahren gibt es das Trikon im Zürcher Döstals Tibet-Institut. Wenn ein tibetisch-buddhistisches Fest ist, dann strömen hunderte Tibeterinnen und Tibeter dort an. Besonders am tibetischen Neujahr ist der Tempel gestossen, voll. Auch junge Tibeterinnen und Tibeter besuchen das Kloster, auch wenn nicht mehr so häufig wie noch ihre Eltern. Katrin Jültschi.
Tashi Shizetsang ist 22, studiert Kommunikation und lebt in Wiel.
Für mich ist das Tibet-Institut in der Kunst sehr wichtig. Zum einen, weil ich dort auch einen Einblick in unsere Religion, in unsere Kultur bekomme. Und zum anderen auch, weil es einfach ein Ort ist, wo wir unsere Kultur ausleben können. Früher war ich mehr, weil halt meine Eltern mich immer mitgenommen haben. Jetzt schaue ich, dass ich wirklich mindestens einmal im Jahr, am Neujahr dort bin.
Losar heisst tibetische Neujahr. Dann trifft man im Tibet-Institut Verwandte, Bekannte und Freunde, erzählt die junge Frau.
Wenn ich im Kloster Rikon das Neujahr starte, ist das für mich auch ein richtiges Gefühl, dass man ein richtiges Neujahrsgefühl eigentlich.
Ganz ähnlich geht es auch im Tenzin Netzhang. Er ist 25 und studiert Recht.
Wenn man dann da ins Kloster kommt, gibt es einem auch ein bisschen das Gefühl, von Heimat auch. Also vor allem ich jetzt als junger Tibeter, der noch nie in Tibet war, dass man dann so einen Bezugspunkt hat, so einen Bezugsort hat, wo man viele Tibeter trifft, wo man so einen kulturellen, spirituellen Halt hat.
20 Jahre gar nicht so religiös, erzählt Tenzin Netzhang. Der Buddhismus hat aber schon eine Bedeutung in seinem Leben. Als Kind hat er die Religion einfach von seinen Eltern mitbekommen. Erst als er erwachsen worden ist, hat er angefangen, sich mehr mit dem tibetischen Buddhismus zu beschäftigen.
Ich denke, das sind auch im Buddhismus, das sind universelle Werte, die man hat, wie Akzeptanz, Mitgefühl, Toleranz. Und das versuche ich in meinem persönlichen Leben oder im Alltag zu berücksichtigen.
Der Tenzin Netzhang und auch Tashi Shizetsang sind beide Mitglieder vom Verein Tibeterjugend in Europa. Der Verein setzt sich politisch für ein freies und unabhängiges Tibet ein. Im Verein pflegt man aber auch die tibetische Kultur und Religion. Und darum arbeitet man auch zusammen mit dem Tibet-Institut. Der Tenzin Netzhang ist in der Sektion vom Döstal. Die Sektion also, die ganz nahe vom Kloster ist.
Wir haben einen Bezug zum Kloster in dem Sinn, dass wir einmal im Jahr eine Klosterreinigung durchführen. Das ist auch immer vor dem Neujahrsfest. Dort gehen wir das Kloster putzen, aufräumen. Und einmal im Jahr tun wir auch einen Buddhismuskurs organisieren mit dem Abt vom Kloster in Rikon. Und sind durch das eigentlich immer ein bisschen in Kontakt auch mit dem Kloster und mit dem Abt.
Der Tenzin Netzhang und Tashi Shizetsang haben einen starken Bezug zum Tibet-Institut. Sie repräsentieren aber in keinem Fall die ganze Tibeter-Jugend in der Schweiz. Längst nicht alle fühlen sich ihren tibetischen Wurzeln so stark verbunden wie die beiden. Auch die Religion spielt für viele junge Tibeterinnen und Tibeter, die hier in der Schweiz aufgewachsen sind, nicht mehr so eine grosse Rolle wie noch für ihre Eltern. Das hat vor ein paar Jahren auch eine Studie gezeigt, die vom Institut für Religionswissenschaften zu Bern gemacht worden ist. Und das weiss auch Karma Lobsang. Karma Lobsang ist Stiftungsratspräsidentin vom Tibet-Institut.
Das Thema Religion ist nicht nur für Tibeterinnen und Tibeter in der Jugendphase etwas, was eigentlich weniger wichtig ist als die politische Identität, oder? Darum, wenn die religiöse Identität nicht so ausprägt ist bei den 20-Jährigen, dann erstaunt mich das nicht.
Die Jungen suchen heute etwas anderes, glaubt Karma Lobsang.
Was ist das, was wir aus dem buddhistischen Wissen, das wir haben, können auch 20-Jährigen mitgeben, im Sinn von, was hat jetzt der ganze Trend von Auseinandersetzung mit Achtsamkeit oder Yoga, Konfliktfähigkeit? Das sind Themen, wo Jugendliche oder junge Menschen, sei es Tibeter oder nicht, unterwegs sind im Leben. Und ich glaube, zu diesen Themen hat der tibetische Buddhismus extrem viel zu bieten.
Im Tibet-Institut bietet man dann auch eine ganze Palette von solchen Kursen an.
Ich habe selber die Meditationsleiterausbildung gemacht. Ich habe einen tibetischen Hintergrund. Ich habe die ganze westliche Ausbildung gemacht. Mich interessiert das, die Verknüpfung zwischen dem, was ich in meinem westlichen Alltag mache, Buddhismus, interessiert mich, wie verknüpfe ich das? Ich habe mir das geholt. Und da sind zwei andere Tibeterinnen dabei gewesen, die die Meditationsleiterinnen-Ausbildung auch gemacht haben.
Alle anderen haben keinen tibetischen Hintergrund gehabt. Das sei auch völlig okay, betont Karma Lobsang, weil das Tibet-Institut sei für alle offen. Trotzdem fragt sich die Stiftungsratspräsidentin, warum sich nicht mehr Tibeterinnen und Tibeter in der Schweiz für ihre Religion und Kultur interessieren.
Braucht es extra Setting für Tibeterinnen und Tibeter, damit sie mehr mit Buddhismus auseinandersetzen können? Und ich würde sagen, vielleicht, aber dann müsst ihr Gründe kennen. Was wären denn Gründe? Wären die Kurse tibetischer?
Die Antwort kennt sie nicht. Darum wäre sie froh, wenn man ihr würde sagen, was man sich vom Institut wünscht. Weil einfach stehen bleiben und abwarten, das will Karma Lobsang nicht. Sie hat Tatendrang und ist überzeugt, das Tibet-Institut hat viel zu bieten und ist auch nach 50 Jahren immer noch ein Bedürfnis.
Kathrin Uelci. Im Tibet-Institut bietet man auch Buddhismus-Kurs für Kinder an und stützt sich dort auf die neueste westliche Pädagogik. Mehr dazu können Sie morgen um 8:30 hören, und zwar auf SRF 2 Kultur in der Sendung «Perspektive».
Thank you.
Fire Weekends. Das ist der Zwischenhalt, den Sie hören auf SRF 1, 10 Minuten vor der 7. Jetzt kommen wir zum Glockenspiel, kann man buchstäblich sagen, zum Glockenklang, der Klangwelt von der katholischen Kirche Heilige Familie von Schönenberg im Kanton Zürich. Schönenberg ist so eine richtig ländliche Gemeinde mit etwa 70 Höfen, Weiler und Quartier. Man findet Schönenberg am südlichsten Zipfel vom Zürichbiet auf einem Ausläufer vom Zimmerberg zwischen dem Zürichsee und dem Siltal. 1967 ist die Autobahn A3 aufgegangen. Das hat so richtig Sog gegeben. Bald auf Abend sind ein Haufen Einfamilienhausquartiere entstanden. Dann ist der öffentliche Verkehr ausgebaut worden. Und das alles hat mitgeholfen, dass Schönenberg zu einer Wohn- und Pendlergemeinde geworden ist. Nicht ausschliesslich, aber auch. Am Anfang des 20. Jahrhunderts haben im Dorf und der Umgebung schon so viele Katholiken gewohnt und gelebt, dass man 1922 ein eigenes Gotteshaus konnte bauen. Zwei Jahre später ist Schönenberg mit den Katholiken von der Nachbargemeinde zur Pfarrei Schönenberg-Hütte geworden. 1983 hat man dann einen Neubau beschlossen. Dann 1985 ist der vom Bischof von Chur eingeweiht worden, ein Bau mit einem markanten Steildach und einem Glockenturm, der frei steht. 4 Rüetschi-Glocken hat es dort. Ein Gotteshaus zur Ehre von der Heiligen Familie. Die grösste von der Glocken, die hat diese Inschrift da. Freut euch, denn euer Erlöser lebt. Thank you. trägt auch im Furt das Glockenspiel. Vier Glocken von der katholischen Kirche Heilige Familie von Schönenberg im Kanton Zürich zum Schluss vom heutigen Zwischenhalt. Wir wünschen einen schönen Sonntag. Paul Carrick, Eyes of Blue, und da war der 7. Wie sieht's aus?
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.